Heute bei uns zu Gast Philipp Raufs, der jüngste deutsche Landrat, davor der zweitjüngste Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag. Was ist sein Geheimnis? Und was können wir eigentlich tun, damit noch mehr junge Leute ganz wichtige Aufgaben in der Politik übernehmen? Das sind unsere Themen jetzt bei Und Jetzt. Moin und hallo zusammen zu einer neuen Folge von Und Jetzt. Heute mit einem Gesprächspartner, der aufgrund seines Alters ganz besonders interessant ist, oder?
Wir sprechen heute mit Philipp Raufs und das ist der jüngste Landrat, nicht nur in Niedersachsen, sondern in Deutschland, soweit unsere Informationen reichen. 34 Jahre jung, im ersten Wahlgang direkt gewählt, in einem konservativen Wahlkreis, der eigentlich eher strukturkonservativ ist, zumindest in vorherigen Wahlen war das so. Du bist Maschinenbauer. Du hast zumindest einen Master in diesem Fach absolviert. Du bist schon im Landtag. Eigentlich bist du schon lange in der Politik. Trotzdem bist du der jüngste Landrat. Faszinierende Kombi. Schön, dass du heute bei uns bist. Danke, dass du die Zeit gefunden hast. Herzlich willkommen, Philipp Raufs.
Freue mich, euch zu sehen. Vielen Dank für die Einladung.
Philipp, wie war denn so der Start? Du hast jetzt etwas mehr als 100 Tage hinter dir. Du kommst also aus dem Niedersächsischen Landtag in das Kreishaus in Gifhorn. Und wie war's so?
Ich bin ja kein Mensch der Verwaltung, Maschinenbauingenieur, Christoph hat es gesagt, deswegen war der Start für mich schon echt heftig. Es gibt viele neue Eindrücke. Ich habe das große Glück, dass ich ein fantastisches Team im Landkreis Gifhorn bei uns in der Verwaltung vorgefunden habe, die mich sehr herzlich aufgenommen haben und dafür sorgen, dass in dieser Verwaltung nichts schief läuft. Das ist ja vielleicht auch das Gute einer Verwaltung, dass dort alles geregelt ist, wir für viele Dinge auch Prozesse haben und man nicht sofort alles umreißen kann und Dinge falsch machen kann. Und deshalb hatte ich einen guten Start. Die Zeit jetzt, die erste Anfangsphase, war schon sehr intensiv. Alles ist neu, neue Wege, neue Kollegen, neue Vorgänge. Man muss alles neu lernen. Das hat mich schon sehr gefordert, aber der Job macht riesig Spaß. Ich bin sehr glücklich.
Wie viele Mitarbeiter hast du denn jetzt auf einmal?
Es sind fast 1000 Köpfe, also schon eine ganze Menge. Der Landkreis Gifhorn ist ja von der Fläche sehr groß. Wir haben und von den Menschen, die dort leben, 180.000 Menschen. Deswegen haben wir eine relativ große Verwaltung. Und dieser Verwaltung darf ich jetzt vorstehen. Das ist schon eine Aufgabe, ja.
Und wie reagieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Also die dürften in ihrer Mehrheit erstens älter sein als du, zweitens deutlich länger sein als du beim Landkreis. Und überhaupt, also das ist ja etwas fundamental Neues für dich, aber für deine Kolleginnen und Kollegen im Kreishaus auch. Also wie war so die Aufnahme?
Die Aufnahme war super positiv, es ist ganz spannend. Ich habe gerade in der letzten Woche einen Kollegen in den Ruhestand verabschiedet, der war dann länger im Landkreis Gifhorn beschäftigt, als ich alt bin. Das war schon irgendwie eine komische Kombination, muss ich sagen. Aber ich glaube, insgesamt kriegen wir das gut hin, gemeinsam als Team. Ich verstehe mich als Landrat auch nicht als jemand, der da jetzt in seinem Büro herrscht und irgendwie von oben herab die Verwaltung steuert. Das bin ich nicht, so mache ich keine Politik, so habe ich nie gearbeitet. Und deshalb kriegen wir das als Team da wirklich sehr, sehr gut hin. Klar ist das Alter hin und wieder auch mal ein Thema. Das ist so wie heute auch und auch in der Verwaltung sicherlich bei dem einen oder anderen Thema gewesen. Ich glaube, es ist aber auch eine Chance, mit jemandem, der jung ist, als junger, dynamischer Politiker so ein Amt antritt. Dann gerade, wenn es darum geht, auch Themen zu bearbeiten, die den Landkreis Gifhorn in der Zukunft betreffen. Wir haben natürlich viel mit Transformationen zu tun in der Region der Automobilindustrie. Ich bin super intensiv und viel an Schulen unterwegs, weil ich Lust habe, mit jungen Menschen zu diskutieren. Und diese Chancen, glaube ich, muss man vorausstellen, dann kann das richtig gut werden.
Jung sein, das wird jetzt auch eine Rolle spielen, fürchte ich mal. Aber das liegt an dir. Du hast nämlich überall sehr jung angefangen. Du warst der zweitjüngste Mitglied im Niedersächsischen Landtag, als du 2017 reingekommen bist. Du bist, glaube ich, der jüngste stellvertretende Landesvorsitzende, den die niedersächsische SPD jemals gehabt hat. Ich wüsste jedenfalls nicht, dass es irgendwann mal einen Jüngeren gegeben hat. Jetzt bist du der jüngste Landrat. Was ist eigentlich der Grund dafür? Also hast du mehr Sitzfleisch als die Menschen, die genauso alt sind wie du? Oder was ist der Grund? Mehr Disziplin? Bist du ehrgeiziger? Feierst du weniger? Oder was ist der Grund?
Also ich feiere sicherlich ein bisschen weniger, weil ich hin und wieder ein bisschen mehr arbeiten muss. Das bringen diese Ämter ja so mit sich. Nein, also ich war immer jemand, und das war als Politiker so, aber auch davor in meiner Ausbildung. Ich habe ja irgendwann meine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht, also so ganz weit weg von Politik, Verwaltung und anderen Sachen. Immer wenn ich mir Dinge vornehme, dann mache ich die mit viel Freude und einem hohen Engagement. Ich finde immer, wenn man etwas macht, dann macht man das entweder ganz oder gar nicht. Und so war es im Prinzip an allen Stellen in meinem Lebenslauf, auf der technischen Seite, im Studium, in der Ausbildung oder auch dann in der Schule und auch in der politischen Laufbahn. Immer wenn ich mich entschieden habe, eine Aufgabe anzugehen, 2017 für den Landtag zu kandidieren, habe ich gesagt, entweder wir machen das jetzt mit voller Überzeugung und auch mit dem Ziel zu gewinnen oder wir lassen das von Minute eins bleiben. So, und das hat immer dazu geführt, dass, wenn ich mich für Dinge entschieden habe, ich auch gesagt habe, jawohl, ich übernehme eine neue Aufgabe, da muss ich mir im Zweifel überlegen, welche andere alte Aufgabe ich auch halt sein lasse, weil ich nichts davon halte, wenn man sich tausend Sachen aufdröselt und versucht, das alles irgendwie zu machen. Und das ist vielleicht so ein bisschen, wenn ihr mich nach meinem Erfolgsgeheimnis fragt, der Grund, warum ich dann die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, auch geklappt haben. Aber sicherlich sind auch noch ein paar äußere Einflüsse dazugekommen. 2017 haben wir die Landtagswahl gewonnen, weil die Umfragen hervorragend waren. Wir hatten einen sehr guten Spitzenkandidaten, lieber Stefan, wenn ich das sagen darf.
Die Umfragen waren hervorragend, Donnerwetter, das habe ich anders in Erinnerung.
Ja, aber egal. Also wir haben gewonnen am Ende und hatten einen hervorragenden Spitzenkandidaten, hatten deshalb die Chance, auch die Wahlkreise zu gewinnen. Ich hatte immer fantastische Teams um mich herum mit engagierten Menschen. Das waren alles immer Zahnräder, die ineinander gegriffen haben, die dazu geführt haben, dass man diese Aufgaben auch hinbekommen kann. Und deshalb bin ich heute der jüngste Landrat Deutschlands.
Ja. Hast du jemanden gehabt, der dir immer die Türen geöffnet hat? Also so den Mentor, der dir immer rechtzeitig gesagt hat, pass auf, jetzt musst du da reingehen oder halt jetzt mal die Klappe, das ist gerade nicht so gut, wenn du dich da einmischst. Gab es den?
Ja, also wenn man sich anschaut, dass ich Bürgermeister der schönsten Gemeinde des Landes war, nämlich in Hillerse, und danach Landesabgeordneter. Mein Vorgänger in diesen Positionen war immer Detlef Tanke. Und den würde ich auch auf jeden Fall als meinen politischen Mentor betrachten. Der war derjenige, der mich mal in den Gemeinderat in Hillerse geholt hat, weil er mich gefragt hat, ob ich nicht Lust habe mitzumachen. Der mich irgendwann mal gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für den Landtag zu kandidieren. Also immer jemand, mit dem ich mich sehr austausche, auch heute noch. Und sicherlich derjenige war und ist, der sehr viel Anteile daran hat, dass diese Sachen so gekommen sind, wie sie gekommen sind.
Ich kann mich noch daran erinnern, vor 4 Jahren saß ich mal bei dir. Ich war kein Landtagsabgeordneter und habe mich von dir beraten lassen, weil wir eigentlich in einem ähnlichen Alter in den Landtag gekommen sind dann im Endeffekt. Das wusste ich natürlich damals noch nicht, vor 4 Jahren. Und eigentlich war auch Quintessenz dieses Gespräches, du musst einfach diese Ochsentour machen. Also du musst einfach Haustürwahlkampf machen. Du musst einfach dir die Zeit schaffen und an Haustüren klingeln. Deine Flyer müssen on point sein. Du musst einfach da sein in deinem ganzen Wahlkreis. Das hat mich schon ziemlich beeindruckt, weil du hattest das quasi schon, ich sag mal, in der Schublade. Du wusstest schon, wie Wahlkampf funktioniert. Ich kam da an und hatte ehrlicherweise keine Ahnung. Ich habe mir ein gutes Beispiel dran genommen, hat ja dann auch funktioniert. Aber ich glaube, das war einfach diese Konzentriertheit. Also du warst einfach wahnsinnig fokussiert, habe ich dann auch als Abgeordneter bei dir geschätzt, dass du sehr, sehr klar warst. Und wenn ich jetzt eine Analyse über dich hätte, würde ich einfach sagen, der Typ ist einfach fokussiert, der ist einfach ganz klar.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Auftrag an uns, alle Politiker und Politikern, die ja auch häufig in der Kritik stehen oder wo auch hinterfragt wird, machen die denn ihre Jobs gut oder nicht so gut? Ich glaube einfach, und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir nah bei den Menschen sein müssen, dass wir rausgehen müssen und unsere Dinge erklären müssen. Und das haben wir 2017 in dem Wahlkampf, 2022 und jetzt auch zuletzt im letzten Jahr im Landratswahlkampf genauso gemacht, dass wir einfach gesagt haben, wir versuchen überall dabei zu sein, wir versuchen die Kontakte zu den Menschen zu suchen. Die kommen ja nicht zu uns ins Büro, und wenn wir darauf warten, dass wir mit denen mal über Politik diskutieren können, ist das eine ziemlich einsame Veranstaltung. Wir müssen zu denen rausgehen. Wir müssen Angebote schaffen, sagen, wir sind da, wir klingeln an den Haustüren, wir haben irgendwie ein bisschen Material und Informationen dabei und versuchen einfach ins Gespräch zu kommen. Das Gleiche gilt für die Repräsentanz. Ich finde, als Abgeordneter hast du die Verpflichtung, bei den Vereinen zu sein, auf den Dorffesten zu sein, bei den Jubiläen dabei zu sein, einfach, dass die Menschen dich wahrnehmen. Und dann kommt man auch ins Gespräch und kann auch Dinge erklären, kann auch mal erklären, warum ein Gesetz so oder so geworden ist, warum man etwas entschieden hat oder nicht entschieden hat. Wenn wir das nicht machen, haben wir ein Problem. Als Politik insgesamt, aber vor allem auch für diejenigen, die dann am Ende auch parteiisch unterwegs sind, was wir alle irgendwie sind. Und das ist ein Stück weit auch das Erfolgsrezept bei uns im Landkreis Gifhorn, warum wir unsere Wahlkreise auch gewinnen konnten, warum wir auch Landratswahlen gewonnen haben, weil wir einfach sehr, sehr hart gearbeitet haben, das muss ich mal sagen.
Wenn ich euch beide jetzt höre, mit allem Respekt gesagt, so ein ganz großer Spaßfaktor bei Politik kommt da gerade nicht rüber.
Ja.
Ich habe mich gerade jetzt gefragt, das ist ja eine Weile her, wie wäre deine Antwort gewesen damals? Und wahrscheinlich hätte ich gesagt, naja, ich habe eine Menge von meinen besten Freunden, Freundinnen unter anderem über politische Arbeit kennengelernt. Ich habe mit denen wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir hat Politik in erster Linie immer Spaß gemacht. Und wenn mir mal Spaß macht, dann mache ich es auch gerne und dann mache ich es auch gut. Hat sich da sowas verändert über die Jahrzehnte? Also nur noch Arbeit, Arbeit, Arbeit?
Nein, also am Ende glaube ich, wenn dir der Job keinen Spaß macht, das würde ich übrigens für jeden Job immer wieder sagen, wenn der Job dir keinen Spaß macht, solltest du es sein lassen. Also wenn du sonntags auf Schützenfest gehst, was bei uns sehr intensiv passiert, da sind die Abgeordneten immer eingeladen, die Landräte. Wenn du da hingehst, weil du da hin musst, lass es bleiben. Wenn du Lust hast, da hinzugehen, weil du ein paar Leute treffen möchtest, weil du ein bisschen quatschen willst, um über Politik zu reden, dann kannst du da hingehen. Aber du musst Spaß an diesem Job haben. Und ich finde, wir müssen auch Spaß an Politik haben. Ja? Also zu sagen, jawohl, wir haben Lust, dieses Land voranzubringen. Wir haben Lust, den Landkreis zu gestalten. Wir haben Lust, Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht jeden Tag zu 100%. So, man hat auch mal einen Termin dabei, wo du sagst, boah, brauche ich jetzt nicht. Aber der Großteil der Zeit, der muss schon mit einer gewissen Freude passieren. Sonst sollte man das schnell sein lassen.
Wie ist das bei dir?
Also ich würde auch sagen, mir macht das zu 85% Spaß. Das ist so. Du wirst natürlich aber auch manchmal rausgeschmissen, ne? Also du klingelst an der Haustür und du sagst, ja, ich bin der SPD-Abgeordnete, möchte mich vorstellen bei Ihnen. Und dann kommt, scheiß SPD, verpiss dich hier. Jetzt macht jetzt einfach keinen Spaß, ne? Das muss man mal so sagen. Also von den allermeisten Menschen, wirst du freundlich aufgenommen, ne? Da kommt ein freundliches Hallo, ach Mensch, schön, dass Sie sich mal vorstellen, schön, dass Sie da sind, gar kein Problem. Ein paar Leute schmeißen dich einfach hochkant raus, so. Das gehört dazu, da brauchst du halt auch ein dickes Fell. Also ich würde auch sagen, du musst gerne auf so ein Schützenfest gehen, du musst gerne ansprechbar sein, eher extrovertierter Typ. Das ist ja sicherlich hilfreich, muss man mal ganz klar sagen. Auch keine Scheu haben, Menschen anzuquatschen. Das ist dann auch im Amt tatsächlich irgendwie wichtig. Also ich finde das wichtig, dass man nicht irgendwie diese Scheu hat, sondern einfach auf Leute zugehen kann, auch wenn die vermeintlich viel, viel wichtiger sind als man selbst. Und man dann sagt, Mensch, können wir da nicht irgendwas machen? Das bringt einen weiter. Und dann passt das, also dann ist das rund. Aber diese 15%, die absolut scheiße sind, die sind dabei. Das muss man vorher auch sagen.
Ja, ich will noch mal, weil ich das fast noch wichtiger finde, dass auch das gesamte Team irgendwie Lust daran hat. Also ich habe auf einer Veranstaltung letztens gesagt, wir müssen auch hungrig sein, Wahlerfolge einfahren zu wollen. Wir wollen auch gewinnen. Das, finde ich, muss man auch ausstrahlen. Wenn man rausgeht am Infostand oder an anderen Stellen, Wahlkampf ist immer so ein Marathon, so ein Dauerlauf. Und dann sind die Umfragen vielleicht mal nicht so, wie man sich das wünschen würde, wie das fühlt. Oder es gibt ein kritisches Thema. Aber am Ende innerhalb der Partei auch zu erzeugen, zu sagen, jawohl, das Team, wir wollen gewinnen, wir wollen gestalten, wir wollen die meiste Zustimmung für unsere Ideen, für die Probleme der Menschen bekommen. Ich glaube, das kannst du als Abgeordneter, als Kandidat ausstrahlen. Okay, ganz wichtig. Aber das Team mitzunehmen, zu sagen, jawohl, da gibt es auch im Vorstand, im Wahlkampfteam, wo auch immer im Infostand so ein gewisses Selbstverständnis dafür, dass du auch Lust hast, diese Wahl zu gewinnen und die Menschen zu überzeugen, das musst du entwickeln. Das kannst du nicht erkaufen oder erzwingen oder beschließen, sondern das muss sich entweder ergeben. Wenn sich das nicht ergibt, haben wir echt ein Problem. Und ich finde, wir sollten hart daran arbeiten, als Partei in allen Gremien, dass wir genau diese Stimmung auch hochhalten, erzeugen und dafür tun, dass wir das auch haben.
Wolltest du eigentlich immer Berufspolitiker werden? Also ich bin erst mit 46 Jahren Politiker geworden.
Ja.
Und den längsten Teil meines Lebens habe ich ehrenamtlich Politik gemacht. Dann hat sich's eben anders ergeben.
Ja.
Bei dir, jedenfalls auf den ersten Blick, klingt das so enorm zielstrebig, enorm leistungsbereit. Das ist jemand, der will hoch hinaus.
Nein, war nie mein Plan. Ich komme auch aus einer, ich würde sagen, halbwegs unpolitischen Familie. Wir haben schon zu Hause diskutiert und ich glaube, ich bin auch mit einer gewissen Haltung aufgewachsen. Das merkt man dann heute. Aber es war nie das Ziel, in die Berufspolitik zu gehen. Ich habe total Lust auf Technik, habe eine Ausbildung als Mechatroniker gemacht, dann irgendwie Abi nachgeholt, Maschinenbau studiert, gerne gearbeitet. Das hat mir riesigen Spaß gemacht. Und wenn diese Frage 2017 nicht gekommen wäre oder Ende 2016 für 2017 zu kandidieren bei der Landtagswahl, wäre ich wahrscheinlich heute noch ein sehr, sehr glücklicher Maschinenbauingenieur, der entweder Autos oder andere Dinge bauen würde. Das war also nie geplant. Und ich finde auch, wenn ich das sagen darf, sage das auch jungen Leuten immer, ich finde, es darf nicht das Ziel sein, eine Karriere als Berufspolitiker zu machen. Das ist nett und auch auf Zeit gewählt. Es kann aber bei der nächsten Wahl aus welchen Gründen auch immer wieder ganz schnell vorbei sein. Und ich finde, mit so einem Plan B im Rücken, also ich habe jetzt keinen Job, kein Arbeitsverhältnis, das ruht, aber ich habe ein abgeschlossenes Studium. Ich traue mir zu, dass ich das auch irgendwie wieder halbwegs hinbekommen würde mit dieser Technik. Dann habe ich einen Plan B. Und wenn das mal irgendwann mit Politik vorbei ist, weil die Menschen entscheiden, es soll jetzt jemand anderes machen oder ich nicht wieder antrete oder meine Partei entscheidet, der Rolf soll es nicht mehr machen, dann falle ich nicht ins Bodenlose. Ich wäre natürlich enttäuscht und eine Wahl zu verlieren ist immer irgendwie ein blödes Gefühl. Aber es gibt einen Plan B und ich glaube, das ist extrem wichtig und gibt eine gewisse Freiheit und auch Lockerheit.
Ich möchte mal auf die Wahl 2017, weil das ist ja so ein entscheidender Moment eigentlich, wo du dann in die Berufspolitik ja auch wirklich eingestiegen bist. Und wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, dann war Gifhorn immer schon eher schwieriger zu gewinnen. Und ich sag mal, so eine Partei nominiert dann vielleicht ja eher einen jüngeren Kandidaten, wenn sich Ältere, die da schon länger sitzen, denken, oh, so richtig große Chancen malen wir uns hier nicht aus, schicken wir doch mal wen nach vorne, der da vielleicht irgendwie was macht, aber jetzt nicht auch unbedingt gewinnt. So. Das war ja eigentlich deine Chance und du hast sie dann beim Schopfe gepackt und hast gewonnen, oder schätze ich das falsch ein?
Nö, also ich glaube, im Wettbüro hätte keiner 50 Cent auf mich verwettet, dass wir diesen Wahlkreis gewinnen. Einmal, weil es ein super junger Kandidat war und weil der Wahlkreis seit, ich weiß gar nicht wie viele Legislaturperioden, immer von den Konservativen gewonnen wurde. Das war aber auch ein Stück weit unsere Chance und ehrlicherweise auch die Strategie, dass wir gesagt haben, wir haben nichts zu verlieren. Also wenn wir verloren hätten, hätte keiner gesagt, war jetzt ja blöd, sondern alle hätten gesagt, war ja klar, dass ihr verliert. Das hat uns eine gewisse Freiheit, eine gewisse Beinfreiheit gegeben und hat dazu geführt, dass ich mit einem Team angetreten bin, wo wir einfach mal ein paar neue Sachen ausprobiert haben, wo wir mal den Wahlkampf ein bisschen umgestaltet haben, wo wir vielleicht auch ein bisschen unkonventionelle Sachen, ich erinnere mich daran, dass wir an der Straße mit so hochgehaltenen Schildern standen, um morgens die Pendler nochmal aufzufordern, am Sonntag SPD zu wählen. Also solche Sachen, die es vielleicht vorher nicht so gegeben hat. Sicherlich hat auch am Ende dazu geführt, dass wir auch auf Augenhöhe mit der CDU waren, dass der Wahlkreis auch gewinnbar war dann am Ende. Aber das war schon so und hat auch dazu geführt, dass wir eigentlich einen Zeitraum eingeläutet haben im Landkreis Gifhorn, dass wir danach auch die Wahlkreise geholt haben, weil wir eben diese maximale Präsenz an den Tag gelegt haben. Wir haben ja zwei Wahlkreise im Landkreis Gifhorn, die wir beide lange nicht gewonnen hatten und dann beide gewonnen hatten, einfach weil wir massiv präsent waren, weil wir einfach auch bei den Leuten waren, weil irgendwie klar war, die waren ansprechbar. Wir waren da und die anderen waren es vielleicht nicht so oder zu wenig.
Okay, das war jetzt sozusagen das Abgeordnetendasein. Mhm. Aber jetzt kommt ja der eigentliche Knaller. Im Jahr 2025, der SPD geht es schon damals echt nicht gut, heute auch ehrlich gesagt nicht, ja, sind Nachwahlen, Neuwahlen zum Landrat in Gifhorn. Dein Vorgänger Tobias Heilmann ist völlig unvermutet zusammengebrochen und verstorben. Es musste neu gewählt werden. Dann kommt der Abgeordnete Rolfs, sehr jung, und räumt im ersten Wahlgang alles ab. Mhm. Sensationell. Was ist in diesen Jahren passiert zwischen 2017 und 2025?
Also ich glaube, dass insbesondere auch Tobi Heilmann daran einen großen Anteil hatte, weil wir 2017 beide Wahlkreise gewonnen haben und eigentlich den Politikstil im Landkreis Gifhorn verändert haben. Weg von, wir machen das ein bisschen zurückgezogen und weg von den Leuten hin zu einer sehr großen Bodenständigkeit, einer sehr großen Präsenz, vielleicht thematisch nicht immer nur in der ersten Bundesliga, sondern einfach auf Augenhöhe mit den Menschen vor Ort, ist es uns gelungen, die Wahlkreise zu gewinnen. Hubertus Heil hat den Bundestagswahlkreis weiterhin gewonnen, auch wenn die Bundestagswahlergebnisse weiter abgesunken sind. Wir hatten dann mit Tobi 2021 die Landratswahl auch gewonnen. Das war auch ein Wechsel von den Konservativen.
Ja, jetzt aber mit allem schuldigen Respekt. Ja. Du räumst mal eben im ersten Wahlgang ab, absolute Mehrheit. Das ist nicht nur mit den Erfolgen der Vorgänger zu erklären.
Ja, natürlich brauchst du auch immer einen Kandidaten, der das irgendwie halbwegs ordentlich macht und auch in der Performance und in der Kampagne gut war. Aber ich will das mal ernsthaft sagen, was wir in diesem Landratswahlkampf geschafft haben zu erzeugen. Natürlich losgegangen von einem brutalen Tiefpunkt, nämlich mit dem Tod von Tobi, hat es diese Partei aber extrem zusammengeschweißt und allen war klar, wir wollen das Ding gewinnen. Ja, für Tobi, für die Partei und für den Landkreis Gifhorn. Und das hat dazu geführt, dass es gar keine Frage war, samstags irgendwie den Infostand in der Stadt zu bestücken und da irgendwie was mitzumachen, sondern es war dann wie so ein Treffpunkt, ja. Es war klar, samstags, alle, die Zeit hatten, sind zum Infostand gegangen. Wir hatten eine gute Stimmung, haben mit den Leuten gequatscht, haben die Themen nebenbei platziert. Ich hatte die Möglichkeit als Abgeordneter, mich im Haushaltsausschuss auf meine Kollegen zu verlassen, ein bisschen präsenter im Landkreis Gifhorn zu sein, waren dicht bei den Menschen. Wir haben den Menschen irgendwie offenbar sehr gut erklären können, was es jetzt für den Landkreis braucht, nämlich jemand, der Verantwortung übernimmt, der sagt, jawohl, ich bin bereit, jetzt in so einer schwierigen Phase für den Landkreis auch Verantwortung zu übernehmen. Und das haben die Menschen honoriert. Ich glaube aber trotzdem, deswegen habe ich das eben ausgeführt mit den vorherigen Erfolgen, dass wir diese Landratswahl 2025 nicht in den 6 Monaten, 5 Monaten Wahlkampf gewonnen haben, sondern eigentlich in den Jahren davor, wo alle uns gekannt haben. Also wir waren schon sehr präsent und jeder wusste, dieser Rolfs, nicht nur in meinem Wahlkreis, sondern auch im anderen Teil des Landkreises, die kannten mich da irgendwie. Und häufig ist es ja gerade beim Landrat oder auf kommunaler Ebene eine Personenwahl. Und deshalb war ich einfach im Kandidatenfeld, glaube ich, der bekannteste und dem die Menschen offenkundig, aber auch im Vorfeld das zugetraut haben, dass ich das machen kann. Obwohl ich so jung bin, obwohl ich keine Verwaltungserfahrung hatte, aber ich irgendwie zum Landkreis Gifhorn passe.
Das macht ja auch manchmal sympathisch, wenn man nicht direkt aus der Verwaltung kommt, sondern dann ein abgeschlossenes Studium hat, einen bodenständigen Eindruck macht. Ich würde jetzt nicht in den linken Flügel der SPD einordnen, wenn ich das mal so sagen darf. Und da bist du dann im Landkreis Gifhorn sicherlich auch, ja, ich glaube, einfach gut angekommen.
Ja, aber also, ob jetzt zum linken Flügel oder eher zum konservativen Flügel, ich finde, wenn wir als Partei Kandidierende aufstellen, dann müssen die schon irgendwie dazu passen, wo sie kandidieren. Ja? Also ich kann ja nicht, wenn ich einen landwirtschaftlich geprägten, einen ländlich geprägten Wahlkreis habe, wo ich weiß, dass die Menschen vielleicht eher auf konservativere Politik schauen und das auch erwarten für den Wahlkreis, dann mit ganz linker Stadtpolitik loslaufen und sagen, wir diskutieren mal irgendwelche Themen, die bei uns vielleicht in 10 Jahren eine Rolle spielen. Das passt einfach nicht. Und deshalb finde ich es gar keine Debatte zwischen konservativer Sozi oder linker Sozi, sondern einem Sozi, der zum Landkreis passt oder zum Wahlbereich passt oder zwischen einem Sozi, der nicht zum Wahlbereich passt.
Mir fällt auf, dass du ziemlich oft das Wort Partei benutzt. Mhm. Also ich kenne eine Menge junge Leute, die sagen, ich bin sehr politisch interessiert, kann mir auch gut vorstellen, mich zu engagieren, aber ich habe noch nicht die Partei gefunden, mit der ich mich zu 100% identifizieren kann. Und ich möchte nicht mitverantworten Dinge, die ich ganz anders sehe. Mhm. Kann man mit so einer Einstellung aus deiner Sicht in die Politik reingehen? Oder muss man sagen, nein, nix, immer richtig, in diesem Fall SPD, andere mögen andere Vorlieben haben, da stehe ich immer zu. Was ist dein Verhältnis zur SPD?
Also grundsätzlich würde ich sagen, finde ich erstmal großartig jeden jungen Menschen, der sich in einer demokratischen Partei engagiert. Ich finde, so frei müssen wir sein, und das sage ich auch meinen Schülergruppen, das ist extrem wichtig. Natürlich hadere ich auch mal mit meiner SPD und ich glaube, kein Mitglied unserer Partei wird sagen, 100%, was wir beschließen, finden wir alles immer richtig.
Können wir bestätigen, ne?
Ja. Die größten Schnittmengen gibt es aber mit der SPD und ich finde, die Herausforderung, die wir haben in diesem Land, können wir am besten als Sozis beantworten und auch, weil ich aus einem ländlichen Wahlkreis komme oder einem ländlichen Landkreis komme, auch in dieser Fläche, wo ja häufig gesagt wird, konservative Politik ist da viel wichtiger. Nein, auch da braucht es die Antworten der SPD und wir können es am besten gemeinsam machen. Ich sage so oft Partei, weil ich natürlich weiß, dass du so eine Sache nicht alleine durchstehst. Du wirst niemals irgendwo alleine gewinnen, du wirst niemals alleine irgendwo aufgestellt, du brauchst einen gut funktionierenden Laden. Wir haben sehr viel Zeit und Mühe investiert, um auch den Unterbezirk, unsere Parteistruktur zu modernisieren, voranzubringen, zu schauen, welche Formate haben wir, wie sind wir in der Hauptamtlichkeit, also mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgestellt, wie sieht eigentlich unser Parteibüro auf, sind wir ansprechbar für alle, sieht man uns irgendwie in der Innenstadt oder sind wir zurückgezogen, irgendwie, wo uns keiner bemerkt. Das sind ja alles so kleinere Stellschrauben, die in Summe dann dazu führen, dass zumindest bei uns im Landkreis Gifhorn die SPD, ich sage auch immer die SPD im Landkreis Gifhorn, nicht der SPD-Unterbezirk Gifhorn, weil ich das Wort Unterbezirk, damit können wir Sozis was anfangen, aber sonst niemand. Also wir sind der Kreisverband, die SPD im Landkreis Gifhorn. Die Menschen können was mit uns anfangen. Die wissen, wer dafür steht und wir sind ansprechbar und das ist so wichtig.
Mhm. Das ist eigentlich ziemlich das, was uns Steffen Mau auch ins Buch geschrieben hat in einem Podcast, darf ich mal darauf verweisen. Okay. Der hat von offenen Lagerfeuern geredet und hat gesagt, man muss sich dazusetzen wollen. Es darf nicht so ein abgeschlossener Kreis sein und das Bild, du gehst am Strand vorbei und siehst deine Gruppe und alle sitzen um ein Lagerfeuer und wenn da noch ein Platz frei ist, ja, dann will man sich dazusetzen, ja, und so muss Partei halt sein.
Und dafür musst du eben die Leute kennen und Lust haben, mit denen dich ans Lagerfeuer zu setzen oder eben auf die Parkbank oder an den Stammtisch oder wo auch immer. Das ist das eine. Und bezogen nochmal auf die jungen Leute, weil wir eben auch drüber gesprochen haben, das finde ich extrem wichtig. Wir brauchen ein bisschen Nachwuchs in der Partei. Wir haben eine großartige,
wie du das sagst.
Wir haben großartige Jusos bei uns, auch im Unterbezirk, bei uns in der SPD im Landkreis Gifhorn. Und ich finde es super, wenn die auch neue Leute rekrutieren und da auch Leute kommen, die sagen, ich habe mal Bock, theoretisch über die Partei zu diskutieren und über die Themen, die da so aufgenommen werden. Ich habe aber genauso gut auch immer Menschen, junge Leute bei mir durchs Praktikum oder anderen Stellen kennengelernt, die gesagt haben, also ich habe nicht gleich Lust, mich in einer Jugendorganisation zu engagieren. Ich will einfach nur mal gucken, was so ein Abgeordneter macht. Und ich finde, auch dafür müssen wir Angebote schaffen, dass wir denjenigen, die Lust haben, mitzumachen, eine Möglichkeit geben, einen Einblick zu bekommen und über diesen Einblick sie zu motivieren, auch sich bei uns in der Partei zu engagieren. Und wenn dann nicht alle sofort irgendwie in den Arbeitsgemeinschaften mitmachen wollen oder sofort ein Ratsmandat übernehmen wollen oder was auch immer, trotzdem brauchen wir doch einen Platz für diesejenigen, weil wir jede und jeden Einzelnen sehr, sehr gut einsetzen können. Ich habe fantastische Leute in diesen Wahlphasen kennengelernt. Jeder hatte da irgendeinen Punkt, wo wir gesagt haben, den können wir mitnehmen oder da kann ich was organisieren oder ich mache nur mal die Hausbesuche mit dir eine Stunde mit, weil ich da ein paar Leute kenne in dem Straßenzug. Und genau dieses Team, das müssen wir erzeugen.
Bin ich völlig bei dir. Ich glaube, was wichtig ist, dass man dann auch Menschen schon trifft, die schon in einem ähnlichen Alter sind oder die vielleicht die Themen auch verstehen, weil wenn man in einem Ortsverein lebt, wo dann vielleicht, ich sage jetzt mal jemand Ü70, der Ortsvereinsvorsitzende ist, und das ist gar nicht böse gemeint, ich schätze dieses Engagement total, aber du kommst dann dahin als 18-jähriger Mensch vielleicht und sagst, pass auf, ich möchte mich jetzt engagieren, und dieser Generationen-Gap ist nicht nur eine Generation, sondern gleich zwei, dann ist es schon eine Seltenheit, dass man sich so richtig connected. Also, dass man dann sagt, okay, pass auf, lass uns doch noch mal ein Bier trinken abends. Das ist schon dann eher die Ausnahme. Und das ist natürlich, du bist jetzt 34, das ist natürlich mit dir einfacher. Weil du bist jetzt noch nicht irgendwie Vater- oder Großvaterfigur, sondern du bist halt eher Typ von nebenan und der ist eigentlich ganz locker und ganz cool und mit dem mach ich das vielleicht.
Ich hadere ein bisschen mit deiner Aussage, weil, also man kennt es ja von sich selber auch, wo willst du mitmachen, wo irgendwie sympathische Leute sind. Und mir wäre ja erstmal egal, ob dieser sympathische Mensch, mit dem ich Lust habe, mich zu unterhalten, ob der 18, 38 oder 58 ist, sondern...
Aber dann ist Schluss, ne?
Oder auch gerne noch ein bisschen älter. Der muss aber sympathisch sein, da sind wir wieder dicht beieinander, Stefan. Der muss einfach sympathisch, der oder die muss sympathisch sein. Und das meine ich eben genau auch mit dieser Wahlphase in dem Landratswahlkampf, was wir erzeugt haben. Wir waren einfach eine sympathische Truppe, die irgendwie Lust ausgestrahlt hat, zu gestalten, mitzumachen. Da war irgendwie, war kein Charme zu sagen, da muss ich mich jetzt mal hinstellen, oh Gott, da sieht mich irgendjemand mit den Sozis in der Innenstadt, sondern das war so eine Bewegung. Da konntest du anhalten, da konntest du mal einen Schnack halten, du konntest eine hochtrabende politische Diskussion führen. Du konntest aber auch nur mal darüber streiten, wie der Fußballverein am Wochenende gespielt hat. Das war alles möglich und wir haben das alles zugelassen. Und ich finde, das müssen wir als Partei eben genau machen. Ich will dabei aber nicht, dass wir von unseren Zielen und von unseren Idealen abrücken. Das müssen wir schon beachten, dass wir am Ende auch mal harte Debatten führen müssen und auch mal ein paar Dinge miteinander ausknobeln müssen, wie wir es denn machen wollen. Aber es darf nicht nur im Vordergrund stehen.
Das klingt alles super, aber ich kenne viele junge Leute, die sagen, also es ist nicht so, dass ich in der SPD mich mit offenen Armen aufgenommen fühle. Die sind dann in so einer Situation, wie Christoph sie eben beschrieben hat. Würdest du sagen, na, so wie es im Moment bei uns in Gifhorn läuft, das sollte jetzt eigentlich nicht mehr passieren? Also ist es euch gelungen, das wirklich durchzutragen? Und wie habt ihr dann das gemacht?
Also ich glaube schon, dass wir bei den jungen Leuten, zumindest was die Juniorwahlen an den Schulen sagen und was auch so die Rückmeldung im Wahlkampf ist, dass wir da sehr gut aufgestellt sind, nicht weil wir irgendwie eine sozialdemokratische Hochburg sind, mitnichten im Landkreis Gifhorn, aber weil wir einfach offen sind und weil wir es geschafft haben, über verschiedene Strukturen und verschiedene junge Leute auch andere junge Leute anzuziehen. Wir haben zum Beispiel Emma Lu, ist, ich sag mal, unser Rohdiamant, eine ganz junge, engagierte Schülerin, die mal Schülersprecherin war, mal ein Praktikum gemacht hat beim Landtagsabgeordneten, sich bei den Jusos engagiert und irgendwie junge Leute auch anzieht und auch dafür sorgt, dass die jungen Leute sich bei uns wohlfühlen, die mal mitnimmt, die mal sagt, Mensch, auf was hast du Lust? Willst du irgendwie mit zum Themenseminar der Jusos kommen? Ich buche dir das. Oder hast du einfach Bock, mal im Wahlkampf ein bisschen Flyer zu verteilen? Du kannst dann mitkommen. Oder wollen wir ein paar Rosen verteilen? Hast du das auf Instagram? Also verschiedene Möglichkeiten zu bieten, das Engagement dieser jungen Leute abzufragen, zu erfassen und dann auch das perfekte Angebot zu finden, wo wir sie einsetzen können. Weil nochmal, bin davon überzeugt, wir brauchen jede und jeden Einzelnen, egal ob das jemand ist, der gleich den nächsten Antrag für den Parteitag verfasst oder ob das jemand ist, der einfach mithilft, mal die Flyer oder auszutragen oder die Plakate aufzuhängen. Alles kann man gut brauchen.
Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir mal noch einen Themenwechsel.
Genau, lass uns mal über die Arbeit reden.
Über die Arbeit reden.
So, okay, da war noch was.
Da war noch was, genau. Aber erstmal vielen Dank für den spannenden Einblick. Und ich würde mal sagen, da kann man sich ein Beispiel dran nehmen an vielen Stellen. Ich freue mich zumindest auf das nächste Gespräch, wo wir dann vielleicht wieder den nächsten Wahlkampf nochmal planen können. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge lernen.
Also wenn ich das noch sagen darf, Christoph, sorry, es soll jetzt hier keine schlau rumschnacken sein. Es gibt genügend andere Kreisverbände, wo das garantiert anders ist. Das ist unser Erfolgsrezept im Landkreis Gifhorn. Ist mir immer wichtig, da ein bisschen auf dem Teppich zu bleiben. Wir machen das, es funktioniert bei uns vor Ort. Wir leben das. Ob das immer die Weisheit letzter Schluss ist, das wage ich nicht zu sagen. Aber bin immer gerne bereit zu sagen, wie wir es machen, damit vielleicht auch an anderen Stellen davon abgeschrieben werden kann. Und genauso gucken wir uns ja an anderen Stellen auch Dinge ab.
Bescheiden jetzt, ist er.
Lass uns noch mal über den Landrat reden. Der Landrat, der ist bis jetzt noch ein bisschen kurz gekommen.
Okay.
Ist ja auch erst also du warst vorher haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Du musstest immer erklären, warum nicht mehr Geld da ist. Du musstest aber dich auch auseinandersetzen mit Forderungen der Kommunen. Denen musstest du erklären, warum das leider nicht geht, was sie fordern. Jetzt bist du Landrat, jetzt bist du ein Vertreter der kommunalen Familie. Und wenn du jetzt deine Reden liest, die, sagen wir mal, vor anderthalb Jahren gehalten worden sind, wirst du dann rot im Gesicht oder sagst du, nee, super, das sage ich immer noch ganz genauso auf jeden Punkt und auf jedes Komma, das würde ich alles unterschreiben.
Ja, also natürlich, wenn du die Seite oder die Ebene wechselst, dann hast du auf einige Sachen auch einen anderen Blick. Ihr werdet von mir jetzt aber kein Bashing der Landespolitik hören, zu Glück sagen, gehabt. Ist alles schwierig und viel zu wenig Geld an verschiedenen Stellen. Und genauso würde ich nicht sagen, es ist alles richtig. Warum sage ich das? Weil ich finde, am Ende sitzen wir doch alle in einem Boot. Also die kommunale Familie, genauso wie Landtagsabgeordneten, die Haushaltsgesetzgeber im Landtag. Am Ende müssen wir den Laden am Laufen halten. Ja, wir müssen Lösungen dafür finden, für die Herausforderung, wenn wir irgendwie eine Gesetzesänderung kriegen, wenn wir eine Aufgabe übernehmen sollen, dann muss es bezahlt werden. Und das hat immer ganz viel mit Geld zu tun. Und ich habe das schon als haushaltspolitischer Sprecher echt ungern gemacht, immer nur zu sagen, was nicht funktioniert, sondern darüber zu reden, was wir auch finanziert bekommen, was wir hinbekommen, wo auch die Vorteile liegen. Und natürlich haben wir, das merke ich ja auch bei mir im Landkreis Gifhorn, und die Zahlen lügen ja nun mal nicht, das kann man, also kann man drehen und wenden, wie man will, schon gar nicht als Maschinenbauingenieur, die Zahlen lügen nicht, wir haben mehr Aufgaben und mehr Herausforderungen, als wir am Ende Budget haben. So, und die Aufgabe ist doch, gemeinsam zu schauen, wie wir das hinbekommen, dass wir auf der einen Seite vielleicht im Land dafür werben, zu sagen, jawohl, wir gucken nochmal, was wir noch weiter runtergeben können in die kommunale Familie. Und gleichzeitig möchte ich als Landrat ja auch dafür sorgen, dass ich nicht einfach immer nur sage, das Land muss mir mehr Geld geben, ich habe selber keine Idee, sondern ich möchte ja auch bei mir gucken, was können wir besser machen, wo können wir vielleicht ein bisschen effizienter werden, welche Aufgabe lassen wir auch irgendwann mal weg, lass uns mal darüber reden, was wir auch nicht mehr tun, mit allen Auswirkungen, die da dran hängen. Und ich glaube, wenn man das so gesamt sieht, dann ist uns viel, viel weiter geholfen, als wenn wir uns irgendwie nur von Montags bis Freitags sagen, wer was falsch gemacht hat.
Hast du da was für uns, was wir jetzt mal weglassen könnten?
Na, Bürokratieabbau ist ja immer ein Thema, über das wir reden können. Ich finde es nur spannend, dann zu sagen, wenn wir es auch wirklich weglassen, irgendeine Regel, was sind auch die Auswirkungen? Ne? Also wir machen zum Beispiel, das habe ich vorher nicht so mitbekommen, als Landesabgeordneter, jetzt als Landrat viel, viel intensiver, die Frage von Vergabestrukturen. Also wenn ich einen Auftrag vergeben möchte, dann soll das natürlich die Firma irgendwie in meinem Landkreis machen. Das kann ich nicht immer tun, weil ich manchmal an Richtlinien gebunden bin, dass ich das irgendwie europaweit ausschreiben muss. Und dann kommen da Firmen, die mit dem Landkreis Gifhorn nichts zu tun haben. Da würde ich mir natürlich sofort wünschen, dass ich das viel einfacher im Landkreis verteilen kann. Das Ende vom Lied wäre, dass das wahrscheinlich in 99,9% sehr gut läuft, im Landkreis Gifhorn und in anderen Landkreisen. Und dann irgendwie auch ein kleines Teil ist, wo es nicht gut läuft. Und ich finde, wir müssen dann über die Fehlerkultur reden. Ich habe mal in einer Rede zum Thema Digitalisierung gesagt, wir müssen da mutig sein, auch mal einen Fehler zu machen, auch mal 100.000 Euro in den Sand zu setzen, um Dinge auszuprobieren. Wenn wir als Staat, und es ist völlig egal, ob es der Landtag beschließt oder der Landkreis macht, als Staat immer erstmal prüfen, ob das alles zu 1.000% richtig ist und ob wir uns an alle Richtlinien halten und ob jeder damit genommen wurde, und es dann entscheiden. Dann ist die Digitalisierung schon wieder 100 Kilometer weiter, als wir es eigentlich mal vermutet haben. Und am Ende bringt es dann aber nichts, wenn ich irgendwie den Kopf absäge, weil mal ein Fehler passiert ist. Also ich glaube, wir müssen, wenn wir das ernsthaft besser machen wollen, uns auch darüber unterhalten, wie wir ein bisschen gnädiger miteinander umgehen, wenn mal ein Fehler passiert.
Wie kommst du denn bei deinen Kolleginnen und Kollegen mit der Haltung an? Weil ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber die Versuchung ist schon echt groß, wenn ich irgendetwas nicht realisieren kann, dann zu versuchen, den Blitz abzuleiten und die Verantwortung woanders abzugeben. Das kenne ich ja von mir selber auch. Wenn mal auf Landesebene was nicht gelingt, dann hat eben der Bund die Schuld. Und wenn in der Kommune was nicht gelingt, naja, dann richtet sich der Blick aufs Land. Wenn du jetzt sagst, naja, komm, jetzt wir sitzen in einem Boot und jetzt machen wir Halblang und wir müssen auch vielleicht auch selber stärker gucken, kommt das gut an, wenn ihr euch unter den Landrätinnen und Landräten trefft?
Naja, zumindest habe ich da eine klare Haltung. Ob das immer jedem passt, weiß ich nicht. Ich glaube aber insgeheim, also wir haben mal Themen, wo es ein bisschen intensiver zugeht und ein bisschen weniger intensiver zugeht. Ich glaube, insgesamt können sich hinter so einer Haltung auch viele versammeln. Mir hat bisher noch keiner gesagt, dass das eine völlig falsche Haltung ist. Und ich glaube schon, dass viele darauf gewartet haben, wann der Rolfs als ehemaliger Haushaltspolitiker endlich mal dieses Land kritisiert für irgendeine fehlende Zahlung. Das hat es bisher nicht gegeben, nicht weil es keinen Anlass gegeben hätte, sondern weil ich einfach diesen Weg auch hart verfolgen möchte. Ob ich das immer durchhalte, weiß ich nicht. Würde ich mal in Frage stellen, weil es natürlich auch mal Situationen gibt, wo du mal sagen musst, wie deine Position ist. Dafür machen wir alle Politik. Aber am Ende kann das, glaube ich, auch gelingen, mit diesem kooperativen Ansatz auch es hinzubekommen, wenn sich beide Seiten dran halten.
Mhm. Du hattest ganz am Anfang, als Christoph dich angesprochen hat, auf den Chef Philipp mit 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hast du gesagt, oh ja, das ist schon was ganz Neues, entschieden Neues. Aber da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen wollen. Also du hast Kolleginnen und Kollegen, die machen das echt lange, die verstehen sehr viel von ihrem Fach. Und jetzt hast du irgendeine Situation, da möchtest du etwas anderes machen, als die dir empfehlen. Wie kann man sowas vermitteln?
Ich bin ja nicht besonders bekannt für meine große Geduld. Das ist vielleicht so eine meiner Schwächen, dass es mir häufig nicht schnell genug geht oder dass ich einfach Dinge schnell umsetzen möchte. Und wenn ich ein Ziel vor Augen habe und sage, das muss klappen, das müssen wir machen, dann arbeite ich auch hart dafür. Es gab aber schon viele Situationen in den ersten 100 Tagen im Landkreis, dass ich mich auch von den Kollegen, die fachlich weit voraus sind, weil sie viel länger dabei sind, weil sie viel tiefer fachlich drin sind, mich dann am Ende auch überzeugen lasse, etwas anders zu entscheiden, als ich es mir vorgenommen habe. Das finde ich ist auch völlig in Ordnung. Was mir aber wichtig ist, und ich finde, das muss auch der Anspruch eines Landrats sein, Dinge auch zu hinterfragen, zu sagen, warum machen wir das denn jetzt so oder warum geht das denn nicht? Und da gab es auch andere Situationen schon, wo es mir vielleicht gelungen ist, durch die richtige Frage und ein kleines bisschen Ungeduld auch Dinge zu ermöglichen, die vorher nicht so einfach gewesen sind.
Vor allem ist deine Aufgabe ja auch der Ausgleich eigentlich zu suchen. Also ich kenne das bei uns aus dem Landkreis Goslar. In der Denkmalschutzbehörde sitzen natürlich die Historiker und die haben ganz viel Ahnung von Denkmal. Aber vielleicht die anderen Bereiche sind die nicht so präsent. Und dann in der unteren Naturschutzbehörde sitzen natürlich Menschen, die haben eine Fachexpertise im Bereich Naturschutz. Aber es gibt immer wieder Sachen, die betreffen dann halt auch andere Bereiche und die müssen verbunden werden. Und das ist ja eigentlich die Herausforderung, dann als Landrat diesen Überblick zu haben und zu sagen, der Denkmalschutz, alles gut und richtig, das müssen wir auch machen, müssen wir ernst nehmen, aber nicht singulär. Also es gibt irgendwo Grenzen und das muss man dann halt einordnen und dann manchmal vielleicht auch seine Mitarbeiter in der Verhältnismäßigkeit, möchte ich mal sagen, ermahnen oder wie auch immer, oder einfangen wieder. Gelingt dir das?
Ich glaube schon. Will dazu zwei Sachen sagen. Auf der einen Seite spreche ich innerhalb der Verwaltung immer von einer Ermöglichungskultur. Ja? Also ich möchte nicht wissen, was alles nicht funktioniert, weil wir natürlich als Staat in der Lage sind, jeden Antritt, jedes Vorhaben, alles in irgendeiner Form zu verhindern, zu verlangsamen und am Ende auch kaputt zu machen. Das klappt schon. Sondern ich finde, wir müssen darüber reden, wie wir es hinbekommen. Und dann muss es eine Kooperationsfähigkeit auf beiden Seiten geben. Also wenn ich ein Haus bauen will an einer Stelle, wo das vielleicht nicht so ohne weiteres möglich ist, dann kann ich das einfach stumpf ablehnen. Ja, okay, Haken dran. Oder ich kann versuchen zu gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, den Bau so zu verändern oder so anzupassen, dass es doch hinbekommen kann, indem sich diejenigen ein bisschen bewegen, die das machen wollen und diejenigen ein bisschen bewegen, die das am Ende genehmigen wollen. Was ich aber viel wichtiger finde, jetzt gerade ein bisschen größer zu machen, dass wir als Staat, als Behörde, als Verwaltung jeden Tag aufgerufen sind, zu erklären, warum wir diese ganzen Institutionen brauchen. Also ich habe keine Lust, dass irgendwann mal Kräfte an die Macht kommen, die sagen, so ein Bauamt, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir machen das ohne Bauamt. Baut alle, wie ihr wollt, macht, was ihr wollt, baut Häuser, wo ihr wollt. Das will am Ende auch keiner. Und wenn der Staat nicht in der Lage ist, zu beweisen, warum wir ein gut funktionierendes Bauamt mit auch harten Entscheidungen brauchen, harten und nachvollziehbaren Entscheidungen brauchen, dann haben wir irgendwann ein Problem, dass es mal kein Bauamt mehr geben muss oder gibt, weil es Menschen oder Kräfte abschaffen, politische Kräfte abschaffen. Und in diese Situation möchte ich nicht kommen. Deshalb arbeite ich hart dafür, dass wir als Staat, als Behörde erklären, warum wir Entscheidungen treffen. Transparent, kooperativ und am Ende muss man eine Entscheidung treffen, die muss nachvollziehbar sein. Und ich habe die Erwartung auch an meinen Gegenüber, dem Antragstellenden, dass man so eine Entscheidung dann auch akzeptiert, wenn sie gut erklärt ist.
Wir sind schon wieder so auf der Zielgeraden wir machen uns gegen Ende des Gesprächs immer Gedanken, was wird aus dem denn mal werden oder der mal werden, die bei uns gerade zu Besuch ist. Ja, es gibt immer so ein bisschen die Joker-Frage. Okay. Christoph und ich, wir wollen das hier eigentlich ziemlich lange machen. Also wenn wir in 15 Jahren, sagen wir mal in 15 Jahren, dich wieder einladen, was bist denn dann?
Oh, dann könnte ich theoretisch am Ende meiner zweiten Amtszeit als sehr glücklicher Landrat des Landkreises Gifhorn sein.
Weil und Großvater bereits?
Und das weiß ich nicht, da muss ich mal gucken. Das schaffe ich, glaube ich, nicht ganz. Nee, das schaffe ich auf keinen Fall. Nein, aber wir sind ja für 8 Jahre gewählt. Der Job macht riesig Spaß. Und wenn das so weitergeht, dann kann ich mir vorstellen, das auch sehr lange zu machen. Vielleicht sitzt hier aber auch ein glücklicher Maschinenbauingenieur, Philipp Rolfs, der 10 Jahre KI verpasst hat und jetzt mir ein bisschen aufholen muss, um wieder die neueste Technik voranzubringen. Ja, das wäre beides möglich.
Also jedenfalls, wir beide sind jetzt total motiviert, diese 15 Jahre durchzuziehen. Das wollen wir mal sehen.
Ich würde mich sehr freuen.
Herzlichen Dank, Philipp Raus, und viel Spaß. Wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen. Tschüss.
Danke.
Ciao.